Heute sprechen wir über die unterschiedlichen sexuellen Grundbedürfnisse. Hallo und herzlich willkommen zu Liebe Unplugged. Mein Name ist Isabella und mir gegenüber sitzt mein Mann Bela. Wir arbeiten seit 8 Jahren als Beziehungscoach und betreiben die Internetplattform Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Uns ist bei dieser Folge eins besonders wichtig. Diese Podcast-Folge ist keine Einladung zur Anpassung und auch keine Aufforderung, mehr auszuhalten. Wir sprechen über unterschiedliche Typen nicht, um Menschen festzulegen, sondern um innere Muster sichtbar zu machen. Verstehen soll hier nicht heißen, jetzt weißt du, warum er so ist, also kannst du es besser aushalten. Sondern jetzt verstehe ich, welche Muster hier wirken und jetzt kann ich mich viel bewusster dafür oder dagegen entscheiden.
Wenn wir über diese Typen sprechen, ist eine Sache sehr, sehr wichtig und zwar, nichts ist festgelegt. Man kann sich in mehreren Typen wiederfinden und man kann sich auch mit verschiedenen Typen identifizieren. Und es ist auch so, dass je nachdem, in welchem Lebensabschnitt man sich befindet, wem man gegenübersteht, die Typen sich auch leicht ändern können. Man kann teilweise die Rollen wechseln. Isabella hat es ja schon erwähnt, aber ein Bedürfnis erklärt Verhalten. Aber es verpflichtet den anderen zu nichts. Und auch Verständnis ersetzt keine Grenzen.
Vielen Dank, Bela. Und ich würde sagen, wir kommen zum ersten Typen. Beim näheorientierten Typ ist es so, dass Sex bedeutet, eine Verbindung mit jemandem zu haben. Oder auch das Gefühl zu haben, sich öffnen zu können, sich geborgen zu fühlen. Das heißt, bei Menschen, die sich in diesem näheorientierten Typen wiederfinden, entsteht die Lust vor allem durch emotionale Sicherheit.
Emotionale Sicherheit kann natürlich viele Dinge sein. Also emotionale Sicherheit kann Verbindlichkeit zum Beispiel sein. Höre ich immer wieder in der Beratung, viele Frauen sagen, sie wünschen sich ganz doll Verbindlichkeit und brauchen das auch irgendwie, um sich fallen lassen zu können. Weil wenn die Verbindlichkeit nicht da ist, dann sind so viele Dinge ungeklärt. Und es macht, dass sie sich nicht auf den Moment einlassen können. Es heißt nicht, dass sie jetzt nie unverbindlich Sex haben können. Aber es ist schon so ein großer Wunsch, dass das irgendwo da ist und Teil davon ist.
Genau, also das Gefühl der emotionalen Sicherheit setzt sich ja aus mehreren Sachen oft zusammen. Das ist einmal so ein bisschen das Gefühl zu haben, dass man geborgen ist, auch dass man akzeptiert ist von dem anderen, dass man dem anderen vertraut. Und bei diesen ganzen Sachen, das setzt ja oft schon eine gewisse Vertrauensbasis voraus, ne? Deswegen ist das mit der Verbindlichkeit, geht oft einher mit halt diesem Gefühl der emotionalen Sicherheit. Außerdem ist es ja auch so, dass man, wenn man sich sicher fühlt, wenn man sich geborgen fühlt, auch keine, oder beziehungsweise, dass dann natürlich die Angst vor Ablehnung auch kleiner wird, wenn man weiß, okay, das hier mit meinem Partner habe ich einen Raum, in dem ich mich einfach sicher fühle, in der ich so sein darf, wie ich bin, in dem ich so akzeptiert werde, wie ich bin. Und vielleicht nochmal zu dem, Sex wird schwieriger, wenn man näheorientiert ist, wenn es unverbindlich ist. Das würde ich auch so unterschreiben. Ne? Das ist, dass jetzt nicht gerade die Menschen sind, die total darin aufgehen, unverbindlichen Sex mit unterschiedlichen Partnern zu haben. Es kann natürlich trotzdem sein, dass auch solche Menschen mal einen One-Night-Stand haben oder so. Meistens ist es aber dann so, dass dem schon auf jeden Fall eine Situation vorausgegangen ist, oft in dem man sich sehr nahe gefühlt hat. Zum Beispiel, man hatte das dritte Date und eigentlich ist das total untypisch für einen, aber man hatte einfach so tolle Gespräche, hatte so eine gute Verbindung miteinander, dass es dann irgendwie vielleicht doch sehr intim geworden ist, ohne dass man jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, sagt, man ist eigentlich der Typ dafür.
Ich fand wichtig, was du gesagt hast, mit dem sich verletzlich zeigen und sich auch irgendwie, ich meine, wenn man jemanden kennenlernt und man landet dann irgendwann im Bett, naja, man macht sich ja im wahrsten Sinne des Wortes nackig vor dem anderen. Mhm. Und es erfordert manchmal sehr viel Vertrauen, dass der andere nicht nur akzeptiert, man will ja nicht nur gewollt werden, sondern man hat ja auch so Dinge, wo man unsicher ist. Dass der andere das nicht als Problem sieht, so dass man das Gefühl hat, dass er einen wirklich akzeptiert und will dann in dem Moment. Und das ist ein großer Teil von dieser emotionalen Sicherheit.
Natürlich kann man da jetzt sagen, dass es natürlich Menschen gibt, denen fällt das tendenziell schwerer als anderen. Und natürlich kann man da auch den Einwand haben, ja, aber ist man nicht selber dafür verantwortlich, sich auch ein bisschen sicher in sich selber zu fühlen? Ne? Also es ist ja auch gerade so eine innere Sicherheit, eine innere Akzeptanz. Ne? Ich finde meinen Körper okay, so wie er ist, für das, was er alles schon für mich getan hat, für das, was er, dass er einfach immer für mich da ist. Und natürlich kann man da sagen, ja, aber der andere ist ja nicht zu 100% dafür verantwortlich. Das stimmt ja auch. Man ist ja auch selber dafür verantwortlich, sich da sicher genug zu fühlen. Trotzdem ist es natürlich so, dass ich glaube, viele sich sehr stark damit identifizieren können, dass es gerade so am Anfang von einer Beziehung oder in der Kennenlernphase einfach Situationen gibt, wo man denkt, nee, das fühlt sich jetzt noch nicht, ich bin jetzt noch nicht ihm so nahe, dass ich jetzt meinen Körper, ja, dass ich jetzt bereit bin, körperlicher zu werden.
Eine Beobachtung, die ich gemacht habe, auch so in der Datingphase oder beim Kennenlernen, ein näheorientierter Mensch braucht sehr viel Vertrauen. Das bedeutet, oft verlangen sie oder sehen sich danach oder streben danach sogenannten Deep Talk, also Momenten, wo man dem anderen ganz, ganz doll nahe ist, den kennenlernt, weiß, welche Absichten er hat, weiß, was für ein Typ Mensch er ist, weiß irgendwie, dass der versucht, keine Maskerade zu haben. Und darüber hinaus, du hattest ja gesagt, man zum gewissen Grad ist man natürlich auch selber verantwortlich, sicherlich. Aber auch der Partner kann viel dafür tun. Und da rede ich jetzt nicht nur unbedingt von, dass er die richtige Atmosphäre schafft, so für den Moment, sondern dass er sich vor allem auch an den Rhythmus anpasst, den der andere hat. Also wenn es notwendig ist, ein bisschen geduldiger ist und ein bisschen vorsichtiger, anerkennt, dass der andere Mensch, der gegenüber ihm gegenüber ist, auch ein bisschen zerbrechlicher ist an manchen Stellen.
Ich würde gar nicht zerbrechlicher sagen, sondern ich würde eher sagen, dass tatsächlich diese emotionale Nähe und die körperliche Nähe einfach sehr einhergeht miteinander und dass es eben nichts ist, wir kommen ja auch noch zu den anderen Typen, was getrennt voneinander ist, sondern um jemanden körperlich nahe zu sein, der sehr näheorientiert ist, musst du auch dir quasi, ich sage mal in Anführungsstrichen, die Mühe machen, ihn emotional eine Verbindung zu ihm aufzubauen. Und das macht man klassischerweise über Gespräche, über Verständnis, über ich verstehe dich, du verstehst mich, du gibst was von dir preis, ich gebe was von mir preis. Das so Hand in Hand geht. Wir haben jetzt so ein bisschen über die Kennenlernphase gesprochen. Was ich aber auch ganz wichtig finde, ist, wenn man sich auch Beziehungen anguckt und da diesen näheorientierten Typen anguckt, kann man da zum Beispiel auch sehen, dass es zum Beispiel nach Phasen, wo eine Distanz da ist oder wo ein Konflikt da ist, dass es da auch wenn man vielleicht schon Jahre zusammen ist, dass es da auch schwer fällt, wieder in diese Körperlichkeit zu gehen und dass man vielleicht auch, wenn man sich gerade ärgert oder wenn man gerade einen Streit hat oder wenn man sich gerade irgendwie dem anderen eben nicht verbunden fühlt, dass man dann vielleicht auch nicht angefasst werden möchte, auch keine Umarmung haben möchte, weil dieses Emotionale und das Körperliche eben ganz eng bei manchen Menschen miteinander verknüpft ist.
Das ist ein sehr guter Punkt, weil das habe ich auch schon oft gehört. Ne? Da hatten wir uns gestritten und dann kommt er an und möchte mich in den Arm nehmen, aber ich fühle mich noch gar nicht so weit. Hier geht es ja gar nicht nur jetzt explizit um Sex, sondern einfach um Berührung. Die ja letztendlich auch irgendwo Voraussetzung ist, damit es auch irgendwie wieder weitergeht. Aber daran kann man gut erkennen, wie diese Dinge, die dann zwischen einem stehen, machen, dass man doch auch irgendwo seine Distanz hält dann in dem Moment.
Genau, und da ist vielleicht auch noch wichtig zu betonen, dass natürlich immer es hilfreich ist, über Sachen zu reden, aber auch darüber zu reden mit seinem Partner, dass einem das halt, dass das halt so nah verknüpft ist, ist wichtig, weil das kann natürlich auch so ein, okay, wir haben uns jetzt gestritten und ich möchte, auch wenn der Streit vorbei ist, aber ich fühle mich jetzt noch nicht so danach in den Arm genommen zu werden, war ja das Beispiel, was du gerade gesagt hast, da ist es natürlich sehr hilfreich zu sagen, ich brauche noch einen Moment oder ich fühle mich noch nicht so danach, weil das kann natürlich auch für den anderen sehr ablehnend rüberkommen. Zeigen nämlich gleich noch einen Typen, wo es zum Beispiel so ist, dass man auch, ja, dass es einfach einen Typ gibt, der durch Körperlichkeit auch wieder Verbindung schafft. Für den kann das dann ja auch einfach sehr hart und sehr, okay, ich werde hier einfach abgelehnt und anscheinend ist nicht mehr alles gut und ich hätte sie gerne in den Arm genommen, um dann vielleicht auch über die Körperlichkeit wieder eine Emotionalität reinzubringen. Und deswegen machen wir das ja auch, damit man so ein bisschen Verständnis dafür hat, dass es da eben Unterschiedlichkeiten gibt und dass man das im besten Falle anspricht oder guckt, wie man sonst damit umgehen kann.
Bevor wir jetzt so weit vorgreifen, Verständnis ist sehr, sehr zentral. Und man kann es auch gut erkennen im Dating-Prozess. Ich kehre nochmal zum Kennenlernen zurück. weil wir hatten zwei Dinge, die wir vielleicht, die ich gerne erläutern möchte. Und zwar, wir haben ja so Beziehungstreppen. Und da gibt es eine Treppe, ich nenne sie jetzt einfach mal, da geht es um die Körperlichkeit. Und dann haben wir eine andere Treppe, da geht es um die Emotionalität. Und gerade, was ich oft beobachte, ist, dass das nicht irgendwo im Gleichschritt passiert. Es kann zum Beispiel sein, dass man, weil man den anderen so gerne mag und weil man so eine gute Zeit hatte und weil es alles irgendwie gepasst hat, dass man dann doch schneller intim wurde, als man dann, wenn man später auf die Dinge schaut, die Zweifel wieder hochkommen. Und dann ist Folgendes passiert, man ist schneller auf der Treppe der Körperlichkeit hochgerannt, aber auf der Emotionalität ist man irgendwo stehen geblieben. Das war dann für den Moment, also es war in dem Moment dann egal, aber wenn man dann mehr miteinander zu tun hat, merkt man, okay, wir müssen irgendwo da was nachholen. Und schon hat man dann, ich sag jetzt mal, Konfliktpotenzial.
Genau, und du hast eben so schön gesagt, deswegen ist Verständnis total wichtig und vor allen Dingen richtet sich das Verständnis in dem Fall ja auch, dass man sich selber besser versteht. Diesen Fall, den du gerade beschrieben hast, ich kenne den auch, habe den auch schon oft erlebt und da kommt dann auch oft so ein Gedanke bei den Frauen hoch, ja, ich will ja auch nicht prüde wirken, also ich will ja auch nicht verklemmt wirken, dass ich jetzt irgendwie, ja, dass es jetzt irgendwie super eng miteinander sein muss und sowas. Oder was da auch immer dann die Gedanken sind, ne? Aber so dieses, okay, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie zu prüde oder verklemmter als andere, weil ich so viel emotionale Nähe brauche, bis ich mich körperlich öffnen kann. Und das ist aber total wichtig, für sich vielleicht auch festzustellen, das ist oft total normal. Also das ist ein total normaler Reflex, es ist ein ganz normaler Typ, das so miteinander zu verbinden.
Wir hatten jetzt den näheorientierten Typen. Das heißt, er braucht Nähe, Geborgenheit und emotionale Sicherheit, um irgendwie intim werden zu können. Aber es gibt ja auch Menschen, die sind genau andersherum. Also manche Menschen erleben das genau umgekehrt. Also für sie ist Sex ein Weg, um Spannung abzubauen und sich zu regulieren oder in Kontakt zu kommen mit dem anderen oder auch letztendlich Nähe aufzubauen. Und man erkennt es oft, dass zum Beispiel nach einem Streit für diese Menschen Sex ist wieder verbindend. Also das Wort Stressabbau hört sich so hart an, aber man muss es sich eher so vorstellen, dass es für sie eine Möglichkeit ist, ihren Körper und auch ihr Level an Stress zu reduzieren. Das heißt nicht, dass die Gefühle egal sind, dass der Körper verarbeitet es nur anders.
Genau, das ist der sogenannte spannungs- oder körperorientierte Typ, ne? Der einfach, bei dem das, ja, du hast jetzt gesagt, genau umgekehrt funktioniert. Ich würde jetzt nicht als pauschale Aussage nehmen, aber auf jeden Fall ist es möglich, da tatsächlich über den Sex einen Zugang zu dem anderen quasi zu finden und da zu sagen, okay, ich kann, und jetzt gehen wir wieder, was wir ja eben auch so ein bisschen erklärt hatten, in der Regel kann der das Körperliche und das Emotionale auch relativ gut trennen. Also das kann zum Beispiel jemand sein, der nicht so ein großes Problem damit hat, One-Night-Stands zu haben. Oder auch unverbindlichen Sex relativ locker nimmt, ohne dass er danach denkt, okay, jetzt habe ich hier irgendwelche Verpflichtungen, irgendwelche...
Ja, gerade weil er Sex dazu auch benutzt, um sich besser zu fühlen und zu entspannen. Mhm. Und das dann einhergeht damit, dass er, wie du so gut gesagt hast, Sex und Gefühle trennen kann, ist es halt ein Typ, der, wenn er zum Beispiel auf den ersten Typ trifft, natürlich irgendwo in meinen Augen schon sein Gegenteil ist, irgendwie. Es ist natürlich nicht alles so schwarz-weiß und man kann die Leute auch nicht in Schubladen stecken, das ist klar. Aber man sieht, dass es hier ganz andere Mechanismen am Werk sind.
Und ich greife jetzt auch nochmal die Sache auf, die du am Anfang schon gesagt hast. Es ist durchaus möglich, dass man in unterschiedlichen Lebensphasen in unterschiedlichen Typen hat. Also dass man zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ja, ich komme einfach gerade aus einer langen Beziehung und ich habe jetzt erstmal Lust, mich irgendwie auszuleben, mich auszuprobieren. Mir ist einfach gerade das Körperliche total wichtig, weil da habe ich das Gefühl, ich hätte irgendwie was nachzuholen. Dann kann es sein, dass man sich da drin wiedererkennt, ne? Und vielleicht davor oder danach doch eher sagt, naja, jetzt ist mir schon die Beziehung wichtig, die Emotionalität wichtig. Also es ist völlig normal, dass man je nach Lebenslage sich zu unterschiedlichen Typen zusortiert, sag ich mal. Und es ist auch oft so, das hattest du auch schon gesagt, ich will es nur hier noch einmal betonen, dass wir mehrere Anteile dieser unterschiedlichen Typen in uns haben. Und manchmal ist der eine lauter und manchmal ist der andere lauter.
Man muss natürlich auch bedenken, dass man im Laufe seines Lebens auch Erfahrungen macht. Und bestimmte Dinge, da muss man die Erfahrung einfach selber machen. Man lernt sich ja auch irgendwie kennen. Und wenn man dann, ich sag mal, eine Phase hat, wo man sich ausleben möchte, dann gehört die vielleicht dazu, um zu erkennen, dass man vielleicht doch ein ganz anderer Typ ist. Also, was ich damit sagen möchte, ist, es ist in dem Sinne, nicht jeder hat dieses Bedürfnis, aber wenn das Bedürfnis mal irgendwie auftaucht, obwohl man zum Beispiel eigentlich weiß, dass man näheorientierter Mensch ist, dann ist es ganz normal, weil indem man diese Erfahrung macht, dann auch wieder oft zurückkehrt zu dem, wo man eigentlich herkommt, sich wieder auf die Sachen besinnt, was einem wirklich wichtig ist. Was ich auch oft höre, ist, dass Frauen berichten, die haben ja auch Freundinnen und die sehen die Sachen anders und dann kriegt man so verschiedenen Input und sagt, ja, komm, mach doch einfach, leb doch einfach, denk nicht so viel drüber nach und man dann an einem Punkt kommt, wo man letztendlich ja nach innen fühlen muss, um zu wissen, was man wirklich braucht.
Ja, vielleicht nochmal, um den spannungs- und körperorientierten Typen nochmal so ein bisschen zu beschreiben. Du hattest jetzt schon gesagt, ja, die haben Sex so ein bisschen als Erfahrung, teilweise auch um sich zu entspannen, einfach um quasi, ja, dieses Körperliche, was Sex ja auch einfach ist, das steht bei dem im Vordergrund, kann zum Stressabbau, kann aber auch genutzt werden oder auch zur Entspannung oder auch, und das ist vielleicht auch ganz wichtig, auch um wieder eine Verbindung zueinander zu bekommen, zum Beispiel nach einem Streit oder nach irgendwie längeren Trennung. Höre ich übrigens auch gerade von den Menschen, die irgendwie so in Fernbeziehungen sind oder sich selten sehen. Da gibt's die Menschen, die sehen sich und sind sofort Feuer und Flamme und denken, ja, endlich haben wir uns wieder. Und dann gibt's aber auch viele Menschen, da ist es immer wieder aufs Neue und es kann sein, dass die schon jahrelang in dieser Fernbeziehung leben. Trotzdem ist es jedes Mal wieder neu quasi ein, okay, wir müssen uns jetzt erstmal kurz wieder ein bisschen wiederfinden in der Nähe, bevor wir dann wieder...
Das habe ich öfters auch schon gehört.
Kurz eine kleine Info in eigener Sache. Wenn du beim Dating merkst, dass du dich zurücknimmst, um niemanden zu verlieren, oder in einer längeren Beziehung spürst, dass Nähe und Lust immer schwieriger werden, dann bist du damit nicht alleine. Viele Menschen geraten genau hier in einen inneren Konflikt zwischen dem Wunsch nach Verbindung und der Angst, sich selber dabei zu verlieren. In einer kostenlosen Erstberatung schauen wir gemeinsam, was dein Bedürfnis nach Nähe gerade wirklich braucht und wie du emotionale und körperliche Nähe ruhiger, sicherer und stimmiger erleben kannst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge.
Noch eine Sache zu dem spannungs- und körperorientierten Typen. Man kann sich das auch so vorstellen. Nehmen wir mal an, dein Partner kommt von der Arbeit und du siehst, er ist gestresst oder genervt und er braucht gar nicht reden in dem Moment, er braucht gar keine Nähe. Aber theoretisch könnte er körperlich werden mit dir. Er könnte mit dir schlafen. Er braucht gar nicht sozusagen, ich sag mal, die emotionale Sicherheit in dem Moment, sondern er könnte das auch einfach zur Regulation benutzen. Das ist nicht gegen dich gerichtet natürlich. Ist nicht so, dass er das ja nur für sich macht oder so, sondern es ist eine Art und Weise, Sachen zu verarbeiten und sich besser zu fühlen dann in dem Moment. Und das natürlich in der Zweisamkeit. Daran kann man ihn halt auch erkennen.
Der dritte Typ ist der autonomieorientierte Typ. Und zwar, es gibt Menschen, die für Lust vor allem Freiheit brauchen. Also kein Druck, kein Müssen, keine Erwartung. Und ich will da nicht immer wieder drauf zurückgreifen, aber ich finde es vor allen Dingen bei diesem Typen sehr spannend, wenn wir uns angucken, dass wir unterschiedliche Anteile in uns haben, weil ich glaube, so jeder kennt dieses Gefühl, einen Anteil von diesem Typen auf jeden Fall so ein kleines bisschen in sich zu haben, weil dieses Gefühl, okay, es ist alles freiwillig, hört sich jetzt ja auch erstmal total logisch an, ne? Es ist, muss irgendwie alles auf, ja, Lust, ne, so dieses, es ist, man sagt ja auch, Druck ist ein Lustkiller oder Erwartungen sind Lustkiller. Und das ist bei diesem Typen so. Was ich hier so spannend finde, ist tatsächlich, erstmal ist das alles völlig in Ordnung. Oft wird es aber ein Problem, wenn es ein Problem mit der Sexualität gibt. Also wenn zum Beispiel der andere Partner sagt, ich wünsche mir zum Beispiel, dass wir vielleicht öfter miteinander schlafen oder ich wünsche mir, dass wir das vielleicht mal anders machen oder was auch immer, dass dann sofort so ein, okay, das, man geht sofort quasi in den Rückzug in,
nee, das fühlt sich jetzt für mich nicht mehr gut an, weil eigentlich ist es doch was, was total von Freiheit geprägt werden sollte.
Ja, Freiheit ist natürlich ein Begriff, der vielfach besetzt ist. Ich würde es eher so beschreiben, kein Müssen, keine Erwartung, nicht das Gefühl zu haben, dass es jetzt eingefordert wird und deswegen muss ich das jetzt machen, sondern es muss eine Freiwilligkeit sein.
Ja.
Das beschreibt es vielleicht ganz gut. Und was du beschrieben hast, ja, das habe ich auch schon oft gehört, auch in der Beratung. Also man möchte ja dem anderen seine Wünsche erfüllen, man möchte ja, dass er glücklich ist. Und trotzdem, wenn dann die Sachen irgendwie angesprochen werden, fühlt man nicht das Gefühl, dass man das jetzt machen möchte.
Genau, die typische Dynamik, die da so ein bisschen reinwirkt, ist, dass ein Thema angesprochen wird und das Thema wird vielleicht auch immer wieder angesprochen, zum Beispiel, dass sich der andere mehr Nähe wünscht. Und der andere zieht sich dann immer mehr zurück, und zwar nicht, weil das ihn nicht interessiert, ne, was der andere zu sagen hat, sondern weil, ich sag mal, sein Körpersystem auf diesen Druck mit, okay, jetzt habe ich keine Lust mehr, also mit Abschalten, wenn du so möchtest, reagiert.
Das ist natürlich für den Partner oftmals ziemlich schwierig.
Es ist ein wahnsinniger Balanceakt mit jemandem.
Ja, weil der Rückzug kann natürlich schnell zur Hauptstrategie werden. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Weil wenn der Partner kommt und seine Bedürfnisse äußert, und wir predigen das ja immer, äußere deine Bedürfnisse, und dann trifft man natürlich auf jemanden, der sich dann sofort unter Druck gesetzt fühlt, ist es natürlich auch kontraproduktiv dann in dem Fall.
Natürlich ist das Bedürfnis nach Freiheit oder nach Autonomie ein wahres Bedürfnis. Ne? Also das ist da und dem muss man auch Gehör schenken. Wenn das aber natürlich immer, ich sag mal, auf Kosten der Beziehung geht, dann ist es schwierig. Und dann kann man ja gucken, wenn man sich darin wieder erkennt, ob man vielleicht auch noch einen anderen Anteil irgendwie in sich findet, den man vielleicht auch mal etwas hervorheben könnte.
Ja, was ich in der Beratung oft höre, ist, dass, naja, umso mehr, ich sag mal, Druck erzeugt wird, umso mehr geht auch das Verständnis, ich sag mal, flöten dann in dem Moment. Weil es kann ja sein, dass der andere es versucht, einfühlsam zu machen. Aber wenn man sich unter Druck gesetzt fühlt, dann ist man mit seinem Fokus auf sich selbst. Also man fühlt den Druck und man möchte sich dann in dem Moment dieses Druckes entledigen. Und die Empathie, die man braucht, um den anderen zu verstehen, die ist dann gar nicht so da. Also zumindest in dem Moment dann. Und oftmals findet man dann irgendwie eine Übereinkunft, landet dann aber ähnlich und häufig wieder an ähnlichen Punkten. Und dann gibt es dieses Gespräch erneut. Und dann ist es wie so eine Spirale. Dann wird der Druck immer schneller erzeugt.
Das ist so eine Spirale, das hört sich jetzt erstmal sehr, wie würdest du denn sagen, wie könnte man denn da wieder rauskommen? Weil das ist jetzt ja erstmal ein sehr, ja, es geht immer weiter tiefer und man triggert sich quasi immer schneller in seinen Bedürfnissen.
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage und die muss man auch immer im Einzelfall betrachten. Aber natürlich zu verstehen, dass man so einen Mechanismus hat, ist natürlich der erste Schritt, weil der Druck, den man empfindet, der muss ja nicht wahr sein in dem Sinne. Aber man fühlt ihn und dadurch wird er wahr. Und oftmals hängen da so andere Dinge auch noch mit dran. Und die zu finden und dann einen Rahmen zu schaffen, wo man sagt, okay, ich lass mich nicht so schnell triggern in dem Moment und dann auch selber vielleicht ein bisschen aktiv wird in Momenten, wo man die Freiwilligkeit auch spürt, also eine Eigeninitiative hat, aber eine ehrliche Eigeninitiative, also nicht dem anderen zuliebe, weil dann triggert man sich ja wieder, sondern wirklich einen Rahmen findet, wo man selber auch irgendwie das möchte. Und das ist leider, da gibt es keinen allgemeingültigen Rat, weil wir sind doch alle sehr, sehr unterschiedlich, aber es ist wohl einer der schwierigeren Fälle.
Vielleicht auch noch ein Satz dazu, weil Autonomie bedeutet ja auch nicht, sich allen Gesprächen oder generell jeder Emotionalität zu entziehen. Ne? Also das heißt Autonomie ja gar nicht, sondern Autonomie heißt einfach, man ist sehr auf der Seite, dass man sich selber viel Raum gibt. Aber das heißt ja nicht, dass es unmöglich ist oder dass man deswegen die ganze Zeit sagt, ja, ich brauche meine Freiheit und deswegen ist es für mich total schwierig, sich mit dir an einen Tisch zu setzen und mal mit dir über irgendwas Wichtiges zu reden, was dir auf dem Herzen liegt. Also so ist das ja nicht. Also das eine sollte schon möglich sein. Und nur weil man ein großes Freiheitsbedürfnis hat, heißt es nicht, dass man nicht auf andere eingehen kann.
Ich möchte jetzt den letzten Typen einführen, den wir heute vorstellen. Und das ist jemand,
Das ist der bestätigungsorientierte Typ. Also es bedeutet, dass Sex sehr eng mit dem Selbstwert verknüpft ist. Das begegnet mir in der Beratung immer wieder, auch oft bei Männern, dass, und wir hatten es ja schon angesprochen, dass wenn sie der andere Part, also der Partner kein Sex haben möchte, dass sie dann in dem Moment das gar nicht als Bedürfnis des anderen sehen, sondern dann sich ganz doll abgelehnt fühlen. Also sie nehmen das sehr persönlich.
Oder auch auf der anderen Seite, ne, dass Sex eben bedeutet, ich bin total begehrenswert und ich zähle was, ich werde gesehen, ich werde geliebt, ich fühle mich, ich bekomme einfach eine Bestätigung, ja, von dem anderen.
Ja, da habe ich das Pferd von hinten aufgezäumt, das stimmt. Natürlich ist das sozusagen die Ursache, ne? Also der Typ sagt es ja letztendlich schon, ne, der bestätigungsorientierte Typ. Da bedeutet Sex halt, dass es für seinen Selbstwert und für seine eigene Wahrnehmung von sich selbst sehr positiv ist. Also das Gefühl, gewollt zu werden, das Gefühl, irgendwie begehrt zu werden, das Gefühl irgendwie, dass der andere einen liebt. Also und deswegen auch mit ihm schläft. Also da hängen diese Dinge alle sehr eng miteinander zusammen. Jemand, der bestätigungsorientiert ist und in einer Beziehung lebt, der braucht den Sex auch, um sich zu vergewissern, dass der andere ihn liebt letztendlich.
Ja, also, jetzt kommt hier auch wieder mein Einspruch, den ich auch schon bei dem näheorientierten Typen gebracht habe, der ja sehr darauf bedacht ist, irgendeine Sicherheit zu haben und sich geborgen zu fühlen und gewollt zu fühlen. Und da natürlich aber nicht die ganze Verantwortung dem Partner geben kann, sondern auch selber dafür verantwortlich ist. Und genauso ist das natürlich jetzt beim bestätigungsorientierten Typen auch, dass natürlich, dass das Selbstwertgefühl, dafür ist man halt auch ein Stück weit selber verantwortlich. Es ist schön, wenn man sich auch vom Partner gesehen und geliebt werden gefühlt, ne? Und natürlich zahlt das auch aufs Selbstwertkonto ein. Aber besonders stark, und das, du hattest ja auch damit angefangen, dieses, ich fühle mich komplett abgelehnt bei einem Nein. Das deutet ja schon darauf hin, wenn das so ist, dass da sehr wenig von sich selber vielleicht da ist, ne? Und da so ein bisschen mehr in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, ich weiß auch, dass ich auch ohne, dass ich jetzt diese Körperlichkeit erlebe, irgendwie ein
toll bin. Geliebt werde. Dass ich zähle, ja. Das ist genauso, wie du gesagt hast. Zum einen ist es natürlich, man koppelt seinen Selbstwert ganz doll da dran und deswegen empfindet man die Ablehnung auch so stark. Aber vor allem bezieht man es auch viel zu doll auf sich in dem Moment. Weil wenn der andere einfach nicht möchte, heißt es ja nicht, dass er dich nicht liebt. Aber dieses Gefühl entsteht halt oft. Lieben ist vielleicht ein großes Wort, aber so, sie zweifeln dann an sich und sagen, bin ich nicht mehr hübsch genug oder bin ich nicht attraktiv genug oder früher hatten wir doch mehr Sex, bedeutet es jetzt, dass unsere Beziehung in Gefahr ist? Also da sind viele solche Gedanken daran gekoppelt, die eigentlich losgelöst sind vom Sex, aber irgendwo ist da eine Verbindung bei denen.
Und da vielleicht auch nochmal, wir hatten ja immer gesagt, dass Bedürfnisse, dass das okay ist, ne? Sich zum Beispiel das große Bedürfnis nach Autonomie zu haben, das Bedürfnis nach Sicherheit. Und hier auch, natürlich ist es okay zu sagen, ich habe einfach ein großes Bedürfnis nach Bestätigung. Ne? Ich brauche das einfach, ich brauche das, dass andere Leute mir sagen, dass ich gut so bin, wie ich bin. Problematisch wird's dann aber, wenn man sehr viel daran hängt an die Bestätigung des anderen und dadurch zum Beispiel dem anderen auch nicht mehr so eine Wahlfreiheit lässt, ne? Sondern dass der andere dann das Gefühl kriegt, okay, wenn ich jetzt aber sage, ich will nicht oder ich habe gerade keine Lust, dann ist er oder sie einfach unglaublich gekränkt, nimmt es total persönlich und denkt, ich würde ihn oder sie nicht mehr lieben. Und dann wird es natürlich zum Problem, ne? Sogar zu einem oft sehr schwerwiegenden Problem. Vor allen Dingen, und jetzt können wir auch nochmal alle Typen zusammenmischen, vor allem, wenn zum Beispiel der eine sagt, naja, ich möchte es super gerne einfach freiwillig machen. Für mich hat Lust total was damit zu tun, dass ich da irgendwie von ohne Druck rangehen kann. Und dann habe ich aber auf der anderen Seite einen Partner, der vieles immer sehr persönlich nimmt. Dann haben wir da schon wieder so einen kleinen Clash. Ne? Und deswegen ist es wichtig, da ganz genau hinzugucken.
Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen. Wir haben jetzt hier verschiedene Typen vorgestellt. Und ich möchte hier nochmal betonen, es gibt Mischtypen. Also wir können mehrere Anteile in uns haben. Man kann sich in zwei wiedererkennen. Manche hängen auch ein bisschen miteinander zusammen, aber das kann man leider nicht so sagen. Ist ganz unterschiedlich. Aber spannend ist natürlich, wenn diese Typen aufeinandertreffen. Und da gibt es eine große Kombinationsmöglichkeiten von Dingen, wo jeweils viele verschiedene Konflikte entstehen können. Und wir haben das hier auch heute gemacht. Gar nicht mal, um jetzt diese einzelnen Fälle durchzugehen, sondern Verständnis ist immer der erste Schritt.
Vor allen Dingen Verständnis für sich selber, ne? Dass man selber sich einmal fragen kann, wobei empfinde ich eigentlich Lust? Was ist eigentlich das, was ich brauche, um mich zum Beispiel fallen zu lassen, mich körperlich auf jemanden einzulassen? Brauche ich da, erkenne ich mich hier irgendwo wieder? Welche Anteile sind in mir besonders stark?
Genau, und im Idealfall erkennt man halt bestimmte Muster in sich und der andere Partner erkennt auch bestimmte Muster in sich. Und dann kommt man irgendwie zusammen. Und das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, ist aber nicht für diese Folge. Ich möchte hier an der Stelle nochmal auf die Umfrage hinweisen. Ihr könnt natürlich ein bisschen die Richtung des Podcasts bestimmen. Wir haben eine unendliche Reihe an Themen, die wir so im Laufe der Jahre angehäuft haben. Und da könnt ihr selber festlegen, was wir demnächst besprechen sollen.
Genau, dafür einfach einmal unter unsere Podcast-Beschreibung scrollen und dann einmal mitmachen bei der Umfrage. Das würde uns wahnsinnig helfen. Die Umfrage ist anonym, also ihr könnt da einfach was anklicken und abstimmen.
Vielen Dank.
Ich danke dir auch.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Neue Folgen von Liebe Unplugged gibt es immer sonntags und donnerstags. Danke, dass du dir die Zeit für dich genommen hast, und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.